Liebe Studierende und liebe Mitbürgerinnen, unser heutiger Referent ist Elmar Altvater. Und ich habe natürlich mal geschaut, was man über ihn so findet. Er wird, wenn man nachschaut, im Internet wird gesagt, auch häufig gesucht, Rudi Dutschke zum Beispiel und andere namhafte Personen. Und er ist ein deutscher Politikwissenschaftler. 2004 wurde er emeritiert. Davor war er am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin, wo er 1971 eine Professur für politische Ökonomie erhielt. Er engagierte sich dort in der sozialistischen Assistentenzelle, ja, eine Denkzentrale der 68er-Bewegung, damit Sie schon mal wissen, aus welcher Ecke er kommt. Er studierte Ökonomie und Soziologie und war auch SDS-Mitglied in der 68er-Bewegung. Er forscht über Entwicklungstheorie, die Verschuldung sowie die Regulierung von Märkten. Und in den letzten Jahren hat er sich auch mit den Auswirkungen kapitalistischer Ökonomien auf die Umwelt befasst. In diesem Zusammenhang stehen auch einige Veröffentlichungen. Ich erwähne nochmal das Buch Grenzen der Globalisierung zusammen mit Birgit Mahnkopf. Er war auch Mitglied der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft, Herausforderungen und Antworten. Die tagte von 1999 bis 2002. Das war eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Herr Altvater ist Gründungsmitglied des Instituts Solidarische Moderne und schreibt auch gelegentlich für den Freitag. Und in seinen neueren Beiträgen setzt er sich ein für eine solare und solidarische Gesellschaft. Und sein heutiges Thema lautet Krise des Geldes, prekäre Arbeit und hilflose Wirtschaftspolitik. Und vielleicht gibt er uns ja auch einige Hilfen an die Hand, wie man eigentlich aus der eventuell verfahrenen Lage herauskommen könnte. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Altvater.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte, die schon deutlich machen, dass ein langes Leben auch bedeutet, dass man sich mit vielen Dingen beschäftigt und mit manchen Dingen dann auch irgendwie fertig wird, sie also ablegt und dann den anderen überlässt, den Nachfolgenden, die es dann hoffentlich besser machen, als man selbst es machen könnte. Also die Beschäftigung mit dem Thema, das heute ansteht, die ist auch schon sehr lange, sehr alt bei mir. Ich habe mich mit der Frage der Arbeit auseinandergesetzt, vor allen Dingen auch mit dem Einfluss, mit der Rolle, mit den Schwierigkeiten der Gewerkschaften hierzulande in Deutschland, wie auch in Europa generell. Ich habe ein Projekt durchgeführt über die Informalisierung der Arbeit, vor allen Dingen damals noch in den 90er Jahren in der sogenannten Dritten Welt. Aber dann wurde immer mehr klar, dass dies kein Problem der sogenannten Dritten Welt ist, die Informalisierung der Arbeit, sondern in den Kernländern des modernen, des industrialisierten, des hochentwickelten Kapitalismus angekommen ist und eine sehr große und immer größer werdende Herausforderung darstellt. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil Informalisierung der Arbeit nur ein Aspekt von sehr vielen Tendenzen der Informalisierung in dem modernen Kapitalismus darstellt. Die Arbeit ist eine der Grundlagen einer modernen Gesellschaft. Die andere Grundlage der modernen Gesellschaft ist das Geld. Und auch das Geld wird mehr und mehr informalisiert. Und der Zusammenhang zwischen diesen beiden Informalisierungen von Arbeit und Geld ist es tatsächlich nicht nur wert, analysiert zu werden, sondern es ist notwendig, dass man dies analysiert, denn Informalisierung von Geld und von Arbeit, das hat auch Konsequenzen für die Politik, für unsere Gesellschaft, für den Staat, in dem wir leben. Wir müssen also dieses als umfängliches Erscheinungsbild einer modernen Version des kapitalistischen Systems betrachten. Eine Erscheinung, die vor allen Dingen ihren Ursprung hat in den 70er Jahren, als in der sogenannten von Milton Friedman, einem Ökonomen aus den USA, der vielen sicherlich dem Namen zumindest bekannt sein dürfte, als Milton Friedman von der neoliberalen Konterrevolution gesprochen hat, gegen die Entwicklung des Kapitalismus seit dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt, den Kapitalismus, der auch als keynesianischer Interventionskapitalismus oder keynesianischer Interventionsstaat bezeichnet worden ist. Damit war seit den 70er Jahren Schluss oder sollte Schluss sein, und die Tendenz lautete dann Liberalisierung von Märkten, Deregulierung alles dessen, was politisch reguliert war, Privatisierung von allem, was nicht nied- und nagelfest in öffentlicher Hand gewesen ist, und dann eben auch Informalisierung von Ökonomie, Gesellschaft, Politik, Informalisierung der Arbeit, Informalisierung des Geldes und der Politik. Das war in den 70er Jahren. Ein revolutionäres Jahrzehnt, kann man sagen. Revolutionär deshalb, weil da die Geldordnung international dereguliert worden ist nach dem Zusammenbruch des sogenannten Bretton Woods-Systems. Das war ein System von fixierten Wechselkursen. Schon mal gehört, dass man Wechselkurse fixieren kann? Völlig unüblich heutzutage, aber damals waren sie noch fixiert. Sie waren politisch festgelegt als politische Preise. Und das bedeutet, dass einer der wichtigsten Preise in einer Weltökonomie, in der kapitalistischen Weltökonomie, einer der wichtigsten Preise, nämlich der Wechselkurs, eben nicht mehr staatlich, politisch festgelegt worden ist, förmlich festgelegt worden ist, sondern nun auf einmal den Marktkräften überantwortet wurde und dann eben informell festgelegt wurde, auch durch private Institutionen, die dabei eine ganz entscheidende Rolle spielten. Nicht nur die großen Banken, nicht nur die großen Fonds, sondern auch neu geschaffene Institutionen auf den globalen Finanz- und Geldmärkten, wie den Rating Agencies oder den sogenannten Schattenbanken, wie wir heute sagen. Alles das entstand seit den 1970er Jahren, eine Tendenz der Informalisierung. Eine Liberalisierung also der Preisbildung auf den Finanzmärkten, des Wechselkurses und dann eines anderen außerordentlich wichtigen Preises, nämlich des Zinses. Auch die Zinsbildung wurde privatisiert. Nicht mehr die Zentralbanken machten den Zinssatz, den Diskontsatz mit Entscheidungen in ihren politisch zusammengesetzten Gremien, wo auch eine gewisse Verantwortung dann der politisch Verantwortlichen noch mit drinsteckte. Das alles ist dann seit den 70er Jahren dem Marktmechanismus überlassen worden. Und ähnlich war es dann auch auf den Arbeitsmärkten. Auch in den 70er Jahren wurde auf einmal der informelle Sektor entdeckt. Den gab es sicherlich vorher auch schon, aber man hatte ihn nicht entdeckt. Man sprach auch nicht darüber. Es gab kein wissenschaftliches Konzept der Informalisierung von Arbeit. Es gab keinen Diskurs über das, was als Informalität dann seit den 70er Jahren bezeichnet wurde. Das war die Zeit, als noch alle Welt in der Ökonomie, in den Gesellschaftswissenschaften, in der Soziologie, in der Wirtschaftspolitik, der internationalen wie auch den nationalstaatlichen Wirtschaftspolitiken in den beteiligten Ländern von Modernisierung und von Entwicklung gesprochen hat, von einer Krisenlosigkeit der kapitalistischen Entwicklung. Ist vorbei mit den Krisen des Kapitalismus, so hieß es in den 70er Jahren nach den Wirtschaftswundern überall in der europäischen Welt und darüber hinaus. Das war eine Zeit der Euphorie und gleichzeitig der Borniertheit, weil man gar nicht gesehen hatte, was da um einen herum eigentlich sich schon zusammenbraute an Unwettern. Bis dann in den 70er Jahren auch, 1972 genau genommen, eine ILO-Studie, dann also der Internationalen Arbeitsorganisation, eine Studie herausbrachte, zunächst einmal über Ostafrika, dann über Westafrika, dass mit der Modernisierung das nicht so ohne weiteres funktioniert. Die afrikanischen Entwicklungsländer, es waren alles Entwicklungsländer, ehemalige Kolonien, die modernisierten sich zwar oder versuchten es, kamen aber nicht recht zu Potte. Die Modernisierung, wie sie in den westlichen Ländern gelaufen ist, konnte nicht nachgeholt werden. In den Entwicklungsländern Afrikas und dann später auch, wurde es klar, in Lateinamerika ist es ebenso und in Asien auch. Und was stattdessen passierte, war, dass also die förmliche Arbeit nicht ausreichte, um dann den neuen Entwicklungsländern auch die Arbeitsplätze förmlich zu schaffen, die sie benötigten, um ihre junge, heranwachsende Bevölkerung mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Aber nun entdeckte man auf einmal, die waren aber nicht arbeitslos stattdessen. Mit Arbeitslosenunterstützung, gewerkschaftlich geschützt und so weiter, absolut nicht. Sondern es entstand eine ganz neue Form der Arbeit, die man vorher gar nicht kannte. Und man hatte dann auch keine Konzepte, um dies zu begreifen. Und in dieser Konzeptionslosigkeit und Sprachlosigkeit wurde dann der Begriff des Informellen entdeckt, die informelle Arbeit, der informelle Sektor, der nun auf einmal die Lücke zwischen dem alten, wenig entwickelten und der Moderne darstellte und also auch konzeptionell ausfüllen sollte. Also Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung und dann noch die Informalisierung von Arbeit, von Geld, das hat alles seinen Ursprung in den 70er Jahren in diesem revolutionären Jahrzehnt, kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, in dem also die neoliberale Konterrevolution durchgesetzt worden ist und dann eben alles änderte. Dass in dem gleichen Jahrzehnt auch der Vietnamkrieg zu Ende ging und damit eine neue Ära einsetzte, dass in dem gleichen Jahrzehnt auch zum ersten Mal die Energiefrage ins Zentrum der internationalen Debatten geriet mit der Ölpreiskrise von 1973, dass auch zum ersten Mal das Klimaproblem auf die Tagesordnung gekommen ist. Das will ich nur erwähnen, um deutlich zu machen, dass diese 70er Jahre wirklich ein Einschnitt, ein historischer Einschnitt gewesen ist, der auch heute noch seine Auswirkungen findet in der gegenwärtigen Krise. Und damit wollen wir uns ja hauptsächlich beschäftigen. Also Krise von Arbeit, Geld und Politik. Und ich habe noch an einem Beispiel mal versucht zu zeigen, wie dieser Zusammenhang auch wie man sich diesen Zusammenhang vorstellen kann und vielleicht sogar vorstellen muss. Dazu eine ganz kurze Anmerkung. Ich war im November des vergangenen Jahres in Mexiko an einem Tribunal teilgenommen, an einem sogenannten Basso-Tribunal, so gegründet von einem italienischen Linkssozialisten in den 70er Jahren, auch in den 70er Jahren, das sich also mit den Menschenrechtsverletzungen in Mexiko auseinandersetzte. Ich war Mitglied der Jury dieses Tribunals. Und es war gerade in dieser Zeit, als dieses Tribunal tagte, wurde klar, dass diese 43 Studenten dieser Landwirtschaftsuniversität oder Landwirtschaftlichen Hochschule in Guerrero, einem Bundesstaat Mexikos, ermordet worden sind. Ermordet worden sind von der Drogenmafia und der Beteiligung der ganz förmlichen Polizei, also der politischen Gewalt in Mexiko, unter Beteiligung des mexikanischen Staates. Und welche Furore das ausgelöst hat, welche Wut und welche Proteste, das ist ja durch die Weltpresse gegangen, muss also auch hier in Erfurt bekannt geworden sein. Also, diese Geschichte hat mich sehr stark daran erinnert, wie die Informalisierung in den 70er Jahren begonnen hatte, von Arbeit, Geld und Politik. Informelle Politik, das ist die korrupte Bande, die also in Guerrero, in Iguala, der Stadt, wo das Verbrechen passiert ist, das Sagen hatte. Korruption ist natürlich in der Politik das der höchste Ausdruck von Informalisierung, weil alle förmlich gesetzten und legitimierten Regeln außer Kraft gesetzt sind und stattdessen also nur noch das Geld und die Macht, die damit verbunden ist, das Sagen hat. Und dann die Informalisierung des Geldes. Auch das spielt eine Rolle. Wenn dieses Geld nämlich mit Verbrechen verdient worden ist, mit Drogengeschäften beispielsweise, die nicht legal sind, dann muss dieses Geld, das mit Verbrechen verdient worden ist, natürlich weiß gewaschen werden. Geldwäsche ist eine absolute Notwendigkeit in einer solchen Situation. Und das ist natürlich Informalisierung des Geldes. Und die Basis dieser Informalisierung des Geldes, das sind eben die Verbrechen, die diejenigen begehen, die vielleicht keine Alternative haben, weil sie sonst überhaupt keinen Job bekommen würden. Das sind diejenigen, die aus der Informalität dann in die Kriminalität abrutschen. Und das ist eine Tendenz, die man wirklich auch überall beobachten kann. Die Zahlen, die es gibt, die wenigen Zahlen, die es gibt, sind alles Schätzungen, weil natürlich niemand zugeben wird, wenn Geld gewaschen wird und niemand also seine kriminellen Aktivitäten eingestehen wird, denn das bedeutet, dass dann eine Strafe zu erwarten ist. Man weiß also nichts Förmliches über all diese Zusammenhänge, man kann nur schätzen, aber der Internationale Währungsfonds und andere Institutionen schätzen das schon sehr wohl und die Geldwäsche wird geschätzt auf über 2.000 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die informelle Arbeit und die kriminellen Aktivitäten, da sind Millionen Menschen drin involviert. Und was die Korruption und die Informalität der Politik anbelangt, das betrifft einen großen Teil der Staatenwelt dieses Planeten. Der Zusammenhang ist auch ganz offensichtlich. Das kann man hier auf dieser Folie sehen. Am Anfang steht, das ist nur ein Beispiel, zur Verdeutlichung. Man kann 1000 andere Beispiele finden. Am Anfang steht eine nicht legale, illegitime oder gar kriminelle Tat, Drogenhandel. Da gibt es natürlich dann Einnahmen aus dem Drogenhandel, deswegen handeln die Leute ja auch mit Drogen. Dann muss man aber die Politiker korrumpieren, damit dieser Drogenhandel nicht unterbunden wird. Und dann haben die korrupten Politiker Geld und die Drogenhändler haben auch Geld, aber dieses Geld muss gewaschen werden, wenn man es weiterverwenden will. Dazu braucht man dann das Bankensystem und dann kommt am Schluss weißes Geld heraus, das man für alle möglichen Zwecke von Spenden in der katholischen Kirche bis hin zu Investitionen in der Automobilindustrie verwenden kann. Aber dieser Weg über die Geldwäsche und die Legalisierung dessen, was da illegal erworben worden ist, der ist unvermeidlich. Also, das ist also ein Zusammenhang, der deutlich macht, dass es also hier um Arbeit und Geld und Politik geht und ihre Informalisierungstendenzen, die das Thema dieses Vortrags sein sollten. Aber wir gehen jetzt einen Schritt weiter und überlegen, welche Bedeutung dieser Zusammenhang für die Analyse der gegenwärtigen Krise besitzt. Die gegenwärtige Krise kann man ja als Systemkrise bezeichnen. Manche nennen sie eine multiple Krise. Ich verwende diesen Begriff nicht, weil es kein Sammelsurium von verschiedenen Aspekten ist, die in die Krise geraten sind. Krise des Klimas, Krise der Energie, Krise der Arbeit und so weiter und so weiter, sondern weil dies alles in einem engen systemischen Zusammenhang steht und deswegen eher als eine Systemkrise der Wirtschaft, des Sozialen, der Politik und der Natur bezeichnet werden kann. Und warum ist das so bedeutsam? Es ist bedeutsam infolge der Liberalisierung und Deregulierung des Kapitalismus seit den 70er Jahren. Vorher hatten wir diesen Zusammenhang in anderer Weise, er war auch da, er war immer präsent. Aber jetzt seit der Liberalisierung in den 70er Jahren ist er in besonderer Weise jetzt ausgeprägt. In der normalen Akkumulationsgeschichte des Kapitalismus, das können wir auch in allen Lehrbüchern nachlesen, ob marxistisch oder nicht marxistisch, ist dabei einigermaßen unerheblich. Erfolgt Wertbildung durch produktive Tätigkeit, durch Arbeit. Das ist sozusagen Standardweisheit. Allerdings ist natürlich dann die Wertbildung auch begrenzt, nämlich an dem Arbeitsvolumen, an der Produktivität der Arbeit. Nur in diesen Grenzen sind die Werte zu erzeugen, nach denen ein Investor eigentlich strebt. Und natürlich strebt er auch darüber hinaus, denn Kapitalismus kennt eigentlich keine Grenzen, ist ein System, das grenzenloses Wachstum, grenzenlose Akkumulation zu seinem Ziel erklärt, nicht in Form eines Beschlusses von irgendwelchen Gremien, international oder national, sondern sozusagen aus der Logik des Kapitalismus, aus der Handlungslogik auch der einzelnen Kapitalisten oder nennen wir sie freundlich Investoren, ist das also eine Notwendigkeit, dass dieses Wachstum stattfindet. Also wird dann auch versucht, nicht nur mit Arbeit Werte zu erzeugen, sondern eben diese Werte auch zu originieren, wie es auf Neudeutsch heißt. Diese Werte werden also künstlich erzeugt und da sind dann keine Grenzen mehr gesetzt. Auf den ersten Blick jedenfalls keine Grenzen mehr gesetzt. Wie werden Werte originiert? Das geht natürlich nur, wenn man sich an die Finanzmärkte, an das Geld herantraut, wenn man also das Geld informalisiert, wenn man also Werte erzeugt durch Verbriefung. Wertpapiere werden ausgegeben und diese Wertpapiere haben eine bestimmte Rendite, die auch verbrieft ist. Und daher erzeugen sie auch entsprechende Einkommensflüsse für diejenigen, die über solche Wertpapiere verfügen. Diese Originierung wird möglich gemacht durch die Deregulierung und Liberalisierung der Finanzmärkte. Und seit den 1970er Jahren ist das ein fantastisches Geschäft, das also dazu beigetragen hat, dass der Kapitalismus in dieser Zeit trotz der Krise dennoch sehr kräftig und deftig expandieren konnte. Eine Sache, die eigentlich wunderbar ist und wundersam zugleich, die aber gar kein Wunder darstellt, sondern eine Invention, eine Innovation, nämlich aus nichts, aus einem Stückchen Papier, ein Wertpapier zu machen. Dazu muss man bestimmte Bedingungen einhalten. Es muss auch die entsprechende Gesetzgebung geschaffen worden sein, damit dies möglich ist. Aber wenn das einmal geschehen ist, dann ist das praktisch also eine mittelalterliche Kunst, eine Alchemistenkunst aus nichts, also Wertpapiere zu erzeugen. Allerdings sind diese Wertpapiere nur dann wertvoll, wenn sie eine Rendite erfordern können und wenn diese Rendite auch zu den Investoren, zu den Wertpapierbesitzern auch wirklich fließt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Dann verlieren die Wertpapiere an Wert. Es gibt sogar die Vorschriften im Bilanzrecht in den USA, auch in den europäischen Ländern, dass Wertpapiere, die über eine bestimmte Frist, die es unterschiedlich nicht bedient worden sind, weil die Schuldner keine Knete haben, um es auf diese Weise auszudrücken, dass sie dann abgeschrieben werden müssen. Also das Wertpapier ist nur so lange was wert, wie Renditeflüsse, die durch das Wertpapier garantiert sind, wenn die auch tatsächlich vom Schuldner zum Gläubiger, von denjenigen, die Verpflichtungen besitzen und den anderen, die also Wertpapierforderungen besitzen, die Geldvermögen besitzen, auch wirklich stattfinden. Wenn das nicht der Fall ist, müssen sie abgeschrieben werden. Und wenn viele abgeschrieben werden müssen und wenn das viele Leute betrifft, dann haben wir auf einmal eine Geldkrise. Dann bricht die Finanzkrise also aus. Und im modernen finanzgetriebenen Kapitalismus, er wird finanzgetrieben ja genannt deshalb, weil die Kapitalakkumulation nicht mehr nur und vielleicht noch nicht mal mehr in erster Linie durch Arbeit und Wertbildung durch Arbeit stattfindet, wie das im Kapitalismus des 18. und 19. Jahrhunderts noch hauptsächlich der Fall gewesen ist, sondern eben durch die Bildung von Wertpapieren, durch Verbriefung. Deswegen wird er als finanzgetrieben bezeichnet. In diesem Kapitalismus scheint es keine Grenzen für diese Wertbildung und Verwertung zu geben. Grenzenloses Wachstum, das ist dann auch die Ideologie, die dann auch an den Universitäten gelehrt wird, als ob es keine Grenzen gäbe. Ich will jetzt nicht von den natürlichen Grenzen reden, über die müssten wir auch sprechen, denn die sind bitter hart. Und sie werden uns in den nächsten Jahren also noch sehr viel schwerer kommen, sondern ich will von den Grenzen reden, die sich aus der Wertbildung ergeben. Denn letztendlich werden diese Bedienung der Wertpapiere nur gelingen, wenn also die realen Flüsse in der Ökonomie in Gang gesetzt werden und in Gang gehalten werden, um nämlich dann die finanziellen Forderungen erfüllen zu können. Und das ist das Krisenmoment, weil niemand garantieren kann, dass die reale Welt so viele Überschüsse erzeugen kann durch reale und mehr oder weniger harte Arbeit, damit also die nach oben geschaukelten Forderungen in den Wertpapieren, die ja als Papiere originiert werden können, grenzenlos, damit diese Forderungen auch bedient werden können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bricht also die finanzielle Krise aus. Und natürlich, weil hier die Lösung von den realen Bedingungen schon so weitgehend ist auf den Finanzmärkten, wird auch dort außerordentlich ohne Bezug, ohne Rücksicht, ohne Hemmungen gegenüber der realen Welt, wo Werte erzeugt werden und dann auch entsprechende Bedingungen und natürliche und soziale Grenzen einfach zu respektieren sind, wird also auch wild spekuliert. Und diese wilde Spekulation erzeugt wieder neue Institutionen, neue Akteure, neue Regelwerke, die uns dann also ein System erzeugen, das wir dann überhaupt nicht mehr zu beherrschen vermögen und das uns beherrscht und dann eben die Finanzkrise dann auch auslöst. Und diese Finanzkrise mit finanzieller Spekulation und den ganzen Mechanismen, die darin verborgen ist, die führt dann dazu, dass also Wertpapiere auch faul werden, dass sie ihren Wert verlieren, dass die Forderungen, die sie ausdrücken, die Zinsforderungen beispielsweise, nicht mehr eingehalten werden können, nicht mehr bedient werden, dann haben wir es mit einer privaten Überschuldung zu tun. Und das ist auch der Auslöser letztendlich der Finanzkrise, der gegenwärtigen Finanzkrise im Jahre 2007, 2008 in den USA geworden, wo die Überschuldung von Subprime, also von zahlungsunfähigen Immobilienbesitzern, dazu geführt hat, dass die also massenhaft dann nicht mehr zahlen konnten und dann die Papiere, die genau diese Zahlungen aber verbrieft hatten, dann eben nichts mehr wert waren. Und wenn sie in den Safes der großen Banken sich massiv konzentrierten, dann gerieten diese großen Banken in Schwierigkeiten. Und wenn diese Papiere dann verkauft worden sind auf internationalen Märkten, zum Beispiel an die HSH-Bank in Norddeutschland oder an die Alpe Adria, Hypo Alpe Adria in Österreich unter Hilfestellung der Bayerischen Landesbank, dann gerieten eben diese Banken in ganz anderen Weltregionen, wo eigentlich niemand irgendeinen dieser faulen Immobilienbesitzer aus dem mittleren Westen der USA kannte, dann geraten auch diese Banken in Schwierigkeiten. Und ich erzähle eine Geschichte, die sich also so auch zugetragen hat. Das ist jetzt keine Erfindung von mir. Ich stelle es nur sehr kurz und sehr knapp dar. Man könnte das alles sehr viel genauer und seriöser noch machen. Aber es würde keinen großen Unterschied machen. Also die Krise kommt dann, wenn die Bedienung von originierten und dann distribuierten, das Geschäftsmodell heißt ja auch im Englischen originate and distribute, diese Wertpapiere, ich schaff sie erst einmal und dann verteile sie in der ganzen Welt, verscheuere sie und spekuliere dabei, verdienst du noch mehr. Also um das also dann eben einzuhalten, müssen also die Schuldner zahlen können, und wenn das nicht der Fall ist, dann geht also alles erst einmal den Bach herunter. Dann gibt es Schwierigkeiten für den privaten Sektor. Und dann kommen so die Ratingagenturen und die Öffentlichkeit und auch viele Ökonomen, universitäre Ökonomen dann daher und sagen, ja, das muss man stoppen. Man darf doch die Finanzkrise jetzt nicht überschwappen lassen, muss zusehen, dass man die private Überschuldung abbaut. Aber wie kann man eine Überschuldung abbauen? Wir sehen es jetzt im Falle Griechenlands, wie das Abbauen gehen könnte. Aber das ist eine Nation, das ist ein verschuldeter Staat, das sind öffentliche Schulden heutzutage. Hier geht es nochmal um private Schulden. Wie kann man aus privaten Schulden raus? Man kann überhaupt nicht raus. Man kann nur dadurch raus, dass irgendjemand großzügig die Schulden übernimmt. Aber die Privaten, die noch über Geldvermögen verfügen, die werden sich hüten, irgendjemanden aus der Verschuldung rauszuhauen. Man schmeißt doch kein gutes Geld dem schlechten Geld hinterher, lautet eine Faustregel, die ehren ist und eingehalten werden muss. Also kommt man aus der Verschuldung nicht heraus durch Rekurs auf den privaten Sektor. Man kann auch nicht verlangen, dass die Aktionäre einer Bank beispielsweise Kapital nachschießen. Sie werden sich hüten, dies zu tun, wenn die Bank dabei ist, pleite zu gehen, zumindest sich in Schwierigkeiten befindet. Sie sind dann sehr, sehr vorsichtig. Und wir haben das ja alles erlebt nach 2008. Auch dies ist so eine Geschichte, wie sie dann gelaufen hat. Und dann kommt irgendjemand daher, ein Berater von Frau Merkel beispielsweise, und sagt, aber die Privaten, die müssen gerettet werden. Wenn sie sich nicht selber retten lassen können durch andere private Geldgeber, Investoren, dann muss ja wer eigentlich herein? Der liebe Gott hilft da ja auch nicht. Der Papst hat ja auch keine Armeen und auch keine großen Vermögen zur Verfügung, aber der Staat, der kann da einspringen. Also die sind too big to fail, die sind zu groß, um pleite gehen zu dürfen. Also muss der Staat ran. Man muss die Bad Assets der Privaten in Assets der öffentlichen Hand verwandeln. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, seit Ende des letzten Jahrzehnts, so etwa 2009, 2010 und bis heute, dann werden wir finden, dass ein ganz großer Teil der privaten Verschuldung inzwischen in der öffentlichen Hand ist. Und deswegen kann jetzt also Frau Merkel auch daherkommen und im Falle Griechenland sagen, die Griechen, die können aus dem Euroraum ruhig rausgeschmissen werden. Dadurch geht zwar Geldvermögen verloren, die Schulden werden nicht bedient oder es wird schwieriger, die Schulden bedienen zu lassen durch Griechenland. Außerdem wollen die auch einen Schuldenschnitt, aber das wird die Deutsche Bank und andere deutsche Banken gar nicht mehr betreffen. Und die haben ja gar keine griechischen Aktiva mehr in ihrer Bilanz oder nur im geringen Umfang. Das meiste hat ja inzwischen die öffentliche Hand übernommen. Also eine Sozialisierung der faulen Kredite, das ist eine der notwendigen Schritte in dieser Schuldenkrise. Und das war auch schon in den 80er Jahren so. Die Älteren hier werden sich ja vielleicht noch erinnern an die Schuldenkrise der sogenannten Dritten Welt in den 80er Jahren, die Verschuldung Mexikos, da begann die Verschuldung im August 1982, die Schuldenkrise, dann kam Brasilien dran und andere lateinamerikanische Länder, dann schwappte die Schuldenkrise auf Afrika über und überall war immer die Reaktion darauf, die privaten Schulden müssen sozialisiert werden. Und dabei haben auch die internationalen Institutionen eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die US-Regierung, die Wall Street. Es ist in diesem Zusammenhang dann auch ein Regelwerk ausgearbeitet worden, der sogenannte Konsens von Washington, wo also zwei Dinge zusammenkommen mussten. Auf verschiedene Weise ist das dann im Einzelnen dann gestaltet worden. Erstens mussten also ein Teil der privaten Schulden durch den Staat übernommen werden. Verstaatlichung von Bad Assets, von schlechten Vermögenswerten. Und zum Zweiten müssen die verschuldeten Länder aber wieder schuldendienstfähig gemacht werden. Und zwar wie und wodurch? Durch Austerity. Die Austerity-Politik, die gegenwärtig so skandalisiert wird im Zusammenhang mit der Eurokrise, die ist zwar in den 70er Jahren, auch die 70er Jahre, erfunden worden. Und zwar ist sie erfunden worden durch den Internationalen Währungsfonds in der ersten großen Währungskrise nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems. Und diese Krise betraf vor allen Dingen Italien. In Italien ist die Austerity zuerst angewendet worden. In Italien gibt es dafür auch den Begriff Austerità. So wurde das Politikpaket dann auch immer genannt, nicht mit dem englischen Begriff, das ist erst jüngeren Datums. Und diese Austerity in Italien, die Austerità, die hatte noch einen anderen Namen in der italienischen Öffentlichkeit, und zwar den Namen Stangata. Und Stangata, das ist die Prügelorgie, nicht? Das heißt, ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger sind verprügelt worden durch diese Art von Politik, um die Schuldenkrise zu überwinden. Aber das Regelwerk, das in dieser Austerity, Stangata, Austerità entwickelt worden ist in Bezug auf Italien und dann später etwas in Bezug auf die Länder der Dritten Welt, das ist auch heute noch wirksam in der Austerity-Politik hier in der Europäischen Union. Und das hat natürlich soziale Konsequenzen, darauf komme ich gleich zurück. Aber dann kommt als nächster Schritt kommt noch hinzu, dass die Schuldenkrise sich nicht nur in eine Staatsschuldenkrise transformiert, also die private Schuldenkrise in eine Staatsschuldenkrise transformiert, sondern dann auch innerhalb der Währungskonkurrenz nach dem Ende des Bretton Woods-Systems, wo es keine Währungskonkurrenz gab, weil ja die Kurse fixiert waren, die wurden ja nicht auf konkurrierende Akteure auf Währungsmärkten gebildet, aber nun ist das so. Dann gibt es auch die Währungskonkurrenz und in dieser Währungskonkurrenz entstehen dann aus der Schulden- und der Staatsschuldenkrise dann auch entsprechende Währungskrisen oder auch die Eurokrise, die noch eine ganz spezifische Bedeutung besitzt. Und das hat natürlich dann auch wiederum große politische Auswirkungen bis hin zu heftigen geopolitischen Konflikten, die in den Währungsauseinandersetzungen hineinwirken, auch die Konflikte um die Ölwährung, nicht? Welches ist die Währung, in der das Öl ausgedrückt wird und gehandelt wird? Die Konflikte zwischen dem US-Dollar als Ölwährung und anderen Währungen, die das auch ganz gerne hätten. Zum Beispiel wollten die Iraker aus dem Dollar heraus und Hugo Chavez in Venezuela ebenfalls, um sich nicht da geopolitisch gängeln zu lassen durch die USA auf den Ölmärkten. Aber deswegen ist es so wichtig, dass das Öl in einer bestimmten Währung ausgedrückt wird für diese Länder, die Ölwährung liefern, wie die USA heutzutage hauptsächlich jedenfalls, bedeutet also die Zentralbank, die das Recht hat, die Noten zu drücken, sozusagen eine permanente Ölquelle in ihren Kellern zu haben. Denn wenn das Öl gegen Dollar verkauft wird, dann ist jeder Dollar, der für nichts und wieder nichts, ist ja nur ein Papierzettelchen oder nur Bits und Bytes auf einer Festplatte, kann für diese Geldschaffungsmöglichkeiten kann also sehr reale Wert des schwarzen Goldes, also eingekauft und dann auch weiterverkauft werden. Das ist also sehr konfliktträchtig. Und wie konfliktträchtig das ist, das erleben wir gegenwärtig. Ich gehe jetzt darauf nicht ein, das wäre ein anderer Vortrag, das, was im Nahen und Mittleren Osten passiert. Also Währungskonflikte. Das Problem besteht darin, dass wir also auf jeden Fall erwähnen müssen, dass eben die Schulden eine Notwendigkeit im Kapitalismus darstellen. Schulden sind nämlich die Kehrseite der Geldvermögensbildung. Und Geldvermögensbildung geschieht immer im Akkumulationsprozess des Kapitals. Kapital existiert in verschiedenen Formen, in Form von Produktionsmitteln, auch in Form von Geld, das in die Arbeitskraft investiert worden ist und so weiter und so weiter. Aber irgendwann muss das Geld, das Vermögen, das Kapital eben auch die Geldform annehmen in seinem Kreislaufprozess. Und dann muss also auch das Geldvermögen mit der Akkumulation entsprechend steigen. Aber Geld ist nun mal eine Forderung und diese Forderung ist nur so lange etwas wert, wie sie bedient wird. Sie braucht also Schuldner und vor allen Dingen auch, wenn es irgendwie geht, leistungsfähige Schuldner. Nun haben wir aber gesehen, im Fall der Schuldenkrise der Dritten Welt oder im Falle Italiens in den 70er Jahren, und wir sehen es heute tagtäglich, nicht, dass irgendwann Schuldner auch ausfallen. Was heißt das, wenn Schuldner ausfallen für die Kapitalakkumulation, für die Geldvermögensbildung? Soll die dann auch ausfallen? Das wäre also die absolute Krise des Kapitalismus. Natürlich will das niemand und versuchen alle genau dies zu verhindern. Und sie tun es dadurch, dass also für die vielen Geldvermögen, die auf Erden existieren, dann immer auch wieder neue Schuldner gesucht und auch gefunden werden. Und so haben wir es mit Schuldenzyklen zu tun, die so zeitlich nacheinander folgen. Nicht? Ich habe nur einige hier und einige Aspekte davon hier nur genannt, um das Problem als solches sichtbar zu machen. Wir hatten da die Verschuldung der Dritten Welt in den 70er Jahren und die Schuldenkrise in den 80er Jahren. Wir hatten die Asienkrise in den 90er Jahren, nicht, als also die großen asiatischen Schwellenländer sich vorher verschuldet hatten und dann nicht mehr in der Lage waren, die Schulden ordentlich zu bedienen und dann also auch die Vermögen entsprechend reduziert werden mussten. Das war eine schwere Krise. Dann gab es die Krise der neu aufstrebenden Länder Ende der 1990er Jahre mit dem Höhepunkt der Argentinien-Krise 2001, wo also eine ganze Gesellschaft in der Gefahr stand, zu verarmen. Dann hatten wir die Schuldenkrise im Zusammenhang mit der New Economy in den USA. Immer ein Boom, der also kreditfinanziert worden ist, wo also neue Schulden aufgebaut worden sind, denen entsprechend Vermögen auf der anderen Seite gegenüberstanden. Und dann die Krise. Und in der Krise muss immer zweierlei passieren. Die Schulden müssen zum Teil abgebaut oder transformiert werden und die Geldvermögen müssen gerettet werden und dann auf jeden Fall und besonders wichtig, die Schuldendienstfähigkeit muss also verbessert werden. Das heißt, die realen Leistungen durch reale Arbeit auch produziert müssen also gesteigert werden. Und das ist dann auch weiterhin so geschehen, nicht in der Krise Anfang der, des Jahrzehnts, Anfang des Jahrhunderts, nach dem September, nach dem 9. September 2011, nicht die, das Monetary Easing, also die Politik des leichten Geldes, oder wie man auch sagen kann, Greenspan hat den billigen Jakob des Geldes international gespielt. Und das hat also dazu geführt, dass also sehr viele Schulden aufgetürmt werden konnten. Und dem Kapital ging es prächtig, weil diese Auftürmung der Schulden eben auch bedeutete auf der anderen Seite, dass entsprechende Vermögen gebildet werden konnten. Nur müssen diese Vermögen, das ist die Krise gegenwärtig, dann eben auch entsprechend reduziert werden, wenn die Bedienung nicht mehr gewährleistet ist. Und niemand will Vermögen verlieren. Deswegen gibt es den großen Streit darum, wer zahlt denn eigentlich die Zeche, die jetzt auch wieder ansteht. Und das wird auch so in Zukunft so sein, wenn wir den Kapitalismus auch in Zukunft haben werden. Natürlich wird diese Schuldenkrise irgendwann einmal behoben sein. Sie kann nur behoben werden durch entsprechende Abschreibungen von Vermögenswerten. Darauf deuten ja auch ganz, ganz viele einzelne Aspekte, die nicht im Zusammenhang meistens gesehen werden, bereits hin. Die Abschreibung der Schulden von Griechenland beispielsweise steht jetzt auf der Tagesordnung. Das ist aber nur ein Element in diesem Abschreibungsprozess, der eine Notwendigkeit ist. Und dann wird wieder danach gesucht, wo sind denn neue Anlagemöglichkeiten für das immer noch so große und zu große und frei flottierende Kapital auf der Welt. Dann stellt man sich die Frage, wo kann denn noch jetzt Anlagemöglichkeiten gefunden werden? Und da ist die Verbriefung als eine Finanzinnovation eine fantastische Erfindung, denn nun kann man sogar den letzten Dreck noch in Wertpapiere, die dann auf den Markt geworfen werden, damit man sie kaufen kann, darin investieren kann, sind ja erfunden worden. Diese Wertpapiere beispielsweise über Emissionsrechte, also Verschmutzungsrechte der Atmosphäre, Wertpapiere über die Ecosystem Services, über das, was die Natur hergibt. Daran kann man auch investieren heutzutage. Es wird also Naturkapital gebildet. Die Natur ist zwar sehr endlich, das wusste schon Immanuel Kant, als er davon sprach, dass die Kugelfläche des Planeten Erde begrenzt ist. Und weil diese begrenzt ist, müssen die Menschen sich Regeln geben, damit sie nicht in ewigem Kriegszustand gegeneinander sich befinden, und hat dadurch mit den kategorischen Imperativ begründet. Weil die Kugelfläche der Erde begrenzt ist. Die ist begrenzt, aber die Papiere, die man über die Kugelfläche und deren Nutzung ausgeben kann, die sind überhaupt nicht begrenzt. Und diese Art von Wertpapieren sind also die Anlagefelder der Zukunft für die Anleger, die ja in Hülle und Fülle existieren. Da braucht man ja nur die Zeitungen anzuschauen und wird also sehr schnell fündig über die zunehmende Ungleichheit in der Welt. Die einen sind Schuldner, die anderen sind Gläubiger, und die Gläubiger haben Forderungen, die also auf dem Markt auch entsprechend wachsen. Die Geldvermögen haben zugenommen, skandalös zugenommen, wie man also in den Veröffentlichungen von allen, es gibt keine Ausnahme, von allen finden kann. Es ist also Einmütigkeit, dass die Ungleichheit enorm zugenommen hat, dass die Vermögen ungeheuer gewachsen sind. Von Piketty und seinem Buch über den Kapitalismus im 21. Jahrhundert angefangen, der jetzt so ganz aktuell auf den Bestsellerlisten steht, bis hin zu den Reports von Weltbank und IWF und dem Weltwirtschaftsforum von Davos. Sie alle sagen dasselbe. Die Deutsche Bundesbank sagt dasselbe und der Österreichische Gewerkschaftsbund sagt dasselbe und die deutschen Grünen sagen auch dasselbe. Die Ungleichheit hat enorm zugenommen, und das heißt, da sind unendlich viele Vermögen auf dem Sprung, um wieder neue Investitionsgebiete, Anlagefelder zu finden, wo sie ihr Kapital versenken können. Und das ist also die Tendenz, die sich aus der Verschuldung beziehungsweise aus dem Geld ergeben. Ich gehe jetzt darauf nicht im Einzelnen ein, sondern mache nur ganz wenige Bemerkungen zu der Dynamik der Verschuldung in einer Währungsunion. Denn wir leben ja hier nicht nur in der Weltwirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in dem Euroraum. Und in diesem Euroraum hat diese Verschuldung und die Finanzkrise oder die Schuldenkrise der Privaten, die sich in eine Staatsschuldenkrise verwandelt hat, eben auch so eine ganz besondere Dynamik, die hier auf dieser Grafik deutlich wird. Innerhalb einer Währungsunion mit einem Geld gibt es also die einen, das sind alle diejenigen oberhalb der Mittellinie, die Forderungen ansammeln, das ist vor allen Dingen Deutschland, Benelux-Länder, und auf der anderen Seite diejenigen, die entsprechende Verpflichtungen haben. Das ist der Keil, der in die Europäische Währungsunion, in den Euroraum gestoßen worden ist und der also einer gewissen Lösung zugeführt werden muss, einer Lösung, die darauf hinausläuft, diese Überschusssalden und die Defizitsalden, soweit es irgendwie möglich ist, auch abzubauen. Es ist keine Währungsunion möglich mit dauerhaft einer solchen Situation, wie sie in diesem Schaubild zum Ausdruck kommt. Aber wir haben inzwischen die Deregulierung und die Liberalisierung der Märkte seit den 70er Jahren und wir haben die mächtigen Rating Agencies. Und diese Rating Agencies, die bewerten nicht nur die Kreditwürdigkeit von Ländern der Dritten Welt, sondern und nicht nur von Ländern und von Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftsunionen insgesamt, sondern auch innerhalb des Euroraums die einzelnen dem Euroraum zugehörenden Staaten. Und dann kommt eben das große Problem heraus, dass die Rating Agencies dann eben einzelne Staaten schlecht bewerten, die anderen besser, die Deutschen immer Musterschüler, ganz gut, die Griechen ganz schlecht. Und von dem Rating wiederum hängt dann der Aufschlag auf die Zinsen ab, die auf dem Markt gebildet werden, sodass auf diejenigen, die schlecht geratet sind, also sehr hohe Zinsen zahlen müssen und die anderen, die guten, eben entsprechend weniger, sodass diejenigen, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, nochmals ökonomisch, finanziell bestraft werden und die anderen belobigt werden. Und das führt also dazu, dass sich dieser Euroraum regelrecht auseinander entwickelt, wie diese Grafik auch eigentlich sehr deutlich zeigt. Vor Beginn der Währungsunion waren die Renditen relativ unterschiedlich. Sie sind dann nach Einführung des Euro bis 2008, bis zur Lehman-Pleite, dann eben einigermaßen parallel gelaufen. Da hat es keine großen Spannungen gegeben und seitdem geht's wieder völlig auseinander. Die Divergenz ist natürlich eine Folge des Fehlens einer gemeinsamen Fiskalpolitik und einer Bankenunion, die zum Teil jetzt verwirklicht, aber eben auch nur zum Teil. Und die Salden, die abgebaut werden müssten, lassen sich also schwer abbauen. Wenn man sie nicht abbaut, wird irgendwann diese Währungsunion auch auseinanderbrechen. Das wäre eine Katastrophe für uns alle. Man muss aber dennoch ganz klar sehen, die Gefahr besteht, wenn man nicht etwas dagegen tut. Und wie kann man das machen? Eine Umkehrung der Leistungsbilanzsalden. Diejenigen, die ein Plus haben, müssen auch ein Minus mal in Kauf nehmen. Das war im Übrigen ein Vorschlag, den der Internationale Währungsfonds im März des vergangenen Jahres Deutschland gegenüber gemacht hat. Ihr könnt doch nicht dauernd in einer Währungsunion, die ihr so liebt und die ihr verteidigt, nicht dauernd diese Überschüsse haben und die anderen haben dann entsprechend die Defizite. Geht ja gar nicht anders in der doppelten Buchführung. Nicht, aber auf die Dauer ist das unmöglich. Ihr müsst eure Überschüsse abbauen, damit die anderen eine Chance haben, ihre Defizite zu beseitigen. Das war die Mahnung des Internationalen Währungsfonds an Deutschland. Natürlich hört man häufiger und liest man in den Zeitungen auch hierzulande fast immer nur die Mahnung an Griechenland, dass sie die Schulden abbauen müssten, dass sie mehr sparen müssten, um die Schulden wegzukriegen. Ob das funktioniert, ist also allerdings mehr als fraglich. Kann man aus den Schulden herauswachsen? Das wird ja auch immer als eine Lösung angeboten. Das war schon eine Vorstellung der großen Schuldenkrise der 70er und 80er Jahre, in der sogenannten dritten Welt. Growth cum debt, nicht Wachstum mit Schulden. Das soll also die Modernisierung beschleunigen und dann können die Schulden also auch abgebaut werden, indem hohes Wachstum stattfindet. Also ein Land verschuldet sich, um Investitionen zu finanzieren, sehr vernünftig. Damit wird das Wachstum beschleunigt, aus den Überschüssen werden Zinsen und Tilgungen finanziert, die Schulden werden also abgetragen und nun kann das Land von einem Schuldner in einen Gläubigerstatus wechseln. Wunderbar. Es hat nirgendwo funktioniert. Das hat die Weltbank zwar als eine Doktrin ausgegeben und das hat also sehr viele Entwicklungsökonomen vor allen Dingen in den USA und auch in Europa gegeben, die diese mehr nacherzählt haben. Und wie viele arme Studentenhirne sind damit also belästigt worden? Mit nutzlosem Zeug, mit gefährlichem Zeug sogar, denn es konnte nicht funktionieren und es hat nie funktioniert. Also man kann aus den Schulden, das ist sozusagen die Netto-Schlussfolgerung daraus, man kann aus den Schulden nicht herauswachsen. Die Gründe habe ich hier nochmal einige Punkte genannt, lasse ich jetzt weg. Die nächste Frage ist, kann man mit Austerity, die ich schon erwähnt habe, aus den Schulden heraus? Und auch das ist ein großes Problem, denn Austerity heißt, dass also Transfers geleistet werden von dem sogenannten aus den Staatseinnahmen, den ordentlichen Staatseinnahmen hin zum Budget, in dem der Schuldendienst verbucht wird. Das kann man einerseits machen, indem man also die Einnahmen steigert, indem die Steuern erhöht, die Gebühren ebenfalls und indem Privatisierungserlöse durch Verscherbelung des Eingemachten und des Tafelsilbers herausgeholt werden. Und man kann das andererseits dadurch hinkriegen, dass man die Leistungen für den Schuldendienst zwar sakrosankt erklärt und daran nicht rührt, dafür aber, weil der Staatshaushalt nun einmal begrenzt ist und die Einnahmen insgesamt auch begrenzt sind, dafür aber die Ausgaben für das Primärbudget, nämlich die Ausgaben für Soziales, für Infrastruktur, für Bildung etc. etc. senkt. Das ist genau das, was die Troika als die Agentur der Austerity in Europa den Griechen, den Spaniern und zum Teil auch den Italienern auferlegt. Eine tödliche Logik, denn die sozialen Systeme gehen dabei letztendlich kaputt und herauskommt dann eine umfassende Prekarisierung von Arbeit und Leben in den betroffenen Gesellschaften. Und damit sind wir auch schon bei den sozialen und politischen Folgen in der EU und in den Konsequenzen für die Ungleichheit, die nämlich entsprechend zunimmt, wie der sogenannte Gini-Koeffizient auch zeigt, und in den Folgen für die Informalisierung jetzt der Arbeit und der Politik. Auch die Arbeit leidet, die Arbeitswelt durch die Krisen in der Finanzwelt. Erstens, die Arbeitsplatzsicherheit geht verloren. Die Qualität und Qualifikation der Arbeit geraten unter Druck Karrierechancen schwinden, wenn keine Jobs da sind. Auch die Mitbestimmungsmöglichkeiten, also die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die werden beschnitten und die Entlohnung entsprechend gekürzt. Das ist alles das, was während der Krise passiert und in einigen Ländern sehr klar und brutal deutlich wird, wie in Griechenland oder auch in anderen südeuropäischen Ländern, wo der Einkommensverlust, ich habe gerade Zahlen darüber gelesen, vom Europäischen Statistischen Amt in Griechenland im Verlauf der Krise in den letzten 5 Jahren eine Einkommensminderung im Durchschnitt von 22% eingetreten ist. In einigen anderen Ländern ist sie noch etwas weniger groß, aber auch noch über 10%. Also das ist schon enorm, was da an Konsequenzen entsteht. Und gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, die auch in den südeuropäischen Ländern 50-60% ausmacht. Also das bedeutet, jeder Zweite ist praktisch arbeitslos und daher auch gewissermaßen perspektivlos. Und das ist die Grundlage für diese Entwicklung, die ich zu Beginn in dieser einen Folie versucht hatte anzudeuten, dem Zusammenhang zwischen informeller Politik, dann den kriminellen Aktivitäten. Da gibt es auf einmal ein Rekrutierungspotenzial dafür und dann eben auch die entsprechenden Möglichkeiten in deregulierten Finanzmärkten per Geldwäsche die Einnahmen dann zu legalisieren und auf diese Weise an ein bestimmtes Einkommen auch heranzukommen, aus Not, nicht aus Freude am Spiel. Und alles das wird getan, um auf den globalisierten Märkten die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, weil nämlich erwartet wird und auch immer versprochen wird, durch Wettbewerbsfähigkeit die Exporte erhöhen zu können und mit der Steigerung der Exporte auch die Einkommen steigern zu können und damit all diese Schwierigkeiten, die ich geschildert habe, dann eben auch vermeiden zu können. Aber jeder kann sagen, der nur ein bisschen Verstand noch im Schädel hat, es können nicht alle Exportweltmeister sein. Das geht nur für einige. Also Wettbewerbsfähigkeit ist immer nur komparativ und die Wettbewerbsfähigkeit anzustreben ist schon in den frühen 80er Jahren, in den frühen 90er Jahren von Paul Krugman als Wettlauf der Besessenen bezeichnet worden und er hat damit also vollkommen recht. Das ist tatsächlich der Fall. Denn diese Wettbewerbsfähigkeit kann zustande kommen oder verbessert werden durch die Entwicklung der sogenannten formellen Ökonomie, durch Investitionen etc. Kann sein, durch Technik. Aber in aller Regel passiert das eben durch Informalisierungs- und Prekarisierungstendenzen, um auf diese Weise auf Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Arbeitskosten zu senken und auf diese Weise dann die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Nun, man könnte noch sehr viel mehr über die Informalität sagen, will ich jetzt hier nicht tun, nur darauf hinweisen, dass Informalität eine sehr dynamische Entwicklung bezeichnet, nicht die also von den formellen Jobs und formellen Regelungssystemen über die informellen, harmlos informellen Aktivitäten reicht bis hin zu illegitimen Tätigkeiten, illegalen und dann schließlich auch kriminellen. Und schon befinden wir uns da, wo ich auch schon zu Beginn darauf hingewiesen hatte, in Ayotzinapa, diesem Ort in Mexiko, der so als schreckliches Menetekel für diese Abwärtsspirale der Informalisierung steht, wo hinterher nur noch also eine Barbarisierung, noch nicht mal mehr nur eine Kriminalisierung, sondern eine Barbarisierung herauskommt. Es entsteht also eine neue Welt der Arbeit und der Nichtarbeit und das ist die Realität in sehr vielen Weltregionen. Und man müsste jetzt sehr lange darüber reden und ein ganzes Seminar machen, um die unterschiedlichen Ausprägungen in Afrika, in Lateinamerika oder hierzulande dann auch erfassen zu können. Das will ich nicht tun, sondern zum Schluss kommen und sagen, was da dem gemacht werden müsste. Der Titel lautet ja auch die informelle Arbeit und das informelle Geld etc. etc. und dann eben die hilflose Politik. Und tatsächlich hat sich die Politik in den vergangenen 30, 40 Jahren einfach treiben lassen, hat diese Markttendenzen, die da liberalisiert und dereguliert worden sind, einfach nur sich selbst überlassen, in der Hoffnung, dass der Markt es schon richten wird. Und hilfreich war dabei auch eben die Akademie, nicht die Universitäten, mit ihrem neoliberalen Überhang, gerade in den Gesellschaftswissenschaften und in der ökonomischen Theorie, die immer noch zu einem großen Teil davon ausgeht, dass wenn man nur dem Markt, also das Geschehen, überlässt, das Beste für alle letztlich herauskommen würde. Das war schon eine Illusion, als diese Idee aufkam im 17. Jahrhundert. Aber heute hat sich herausgestellt, dass man, wenn man dem Markt das alles überlässt, über die Informalisierungstendenzen der Weg bis in die Barbarisierung der Gesellschaft hineinführt, bis in die soziale Katastrophe, die ökonomische Krise und natürlich auch in die Welt der Umweltzerstörung, die wir unbedingt verhindern müssten. Also muss man etwas dagegen tun, um diese Hilflosigkeit zu überwinden. Und wie könnte das geschehen? Ich habe hier nur Stichpunkte aufgeschrieben. Eine aktive makroökonomische Beschäftigungspolitik. Und mit makroökonomisch meine ich, dass Beschäftigungspolitik nicht nur am Arbeitsmarkt ansetzen darf, sondern auch am Geld. Als Fiskalpolitik, auch als Geldpolitik, als Bildungspolitik und dergleichen mehr. Dann muss sie auf würdige und gute Arbeit zielen. Die Internationale Arbeitsorganisation hat ja das Konzept des Decent Work, der guten Arbeit, der würdigen Arbeit entwickelt und dazu auch bestimmte Regelwerke aufgestellt. Daran kann man anknüpfen und weiterentwickeln, um auf diese Weise dann eben auch aktiv in den Markt einzugreifen. Ohne aktiven Eingriff in den Markt geht es nur nach unten. Das wussten auch schon Leute wie Karl Polanyi, der große Historiker, in seiner Geschichte der Transformation, der großen Transformation des Kapitalismus, wo er gezeigt hat, dass Märkte eben die Tendenz haben, sich aus der Gesellschaft zu entbetten. Und wenn sie sich aus der Gesellschaft entbetten, dann wirken sie wie eine Satansmühle. Sie zerstören die Ware, die sie eigentlich auf dem Markt zu regulieren haben. Und das wäre eben auf dem Arbeitsmarkt die wahre Arbeitskraft. Das wäre auf den Märkten für Naturprodukte die Natur. Und das wären eben auf den Märkten für Devisen und für Kapital das Geld und die Währung. Die gehen kaputt, wenn man sie nur dem Markt überlässt und nicht also regulierend hier und da auch entsprechend eingreift. Und das ist die große Gefahr, auch mit dem transatlantischen Abkommen zwischen den USA und Europa, wo es auch um freien Handel angeblich geht. Es geht gar nicht um freien Handel, es geht um entbetteten Handel, entbettete Märkte, in dem Sinne wie Polanyi dies schon vor 60 Jahren, etwa im Jahre 1944 hat er das Buch geschrieben, ja, das er schon geschildert hat und davor gewarnt hatte, dass man sich dem überlässt. Und wir brauchen eine andere Energie- und Klimapolitik. Und das ist vielleicht viel dringlicher als alles andere, worüber ich gesprochen habe. Denn das ist die Lebensgrundlage für alles. Wenn wir weiter so machen wie bisher, wenn wir nicht 80-90% der fossilen Energieträger im Boden lassen und nicht verbrennen, dann werden wir das Treibhaus Erde so aufheizen, dass wir uns über Alternativen auch keine Gedanken mehr machen müssen, denn dann wird das Leben auf Erden, zumindest das menschliche Leben, gefährdet. Wir sind also in einer dramatischen Situation und diese dramatische Situation ist aber gleichzeitig eine Herausforderung, denn wir wollen ja nicht ihr nachgeben und genau die Fehler machen, die möglicherweise gemacht werden, wenn man nichts tut. Und wir müssen also da eingreifen. Wir müssen dies nur, das ist ganz wichtig, nicht einfach durch Verlass auf irgendwelche Akteure tun, die dann doch nicht richtig handeln, die auch gar nicht richtig handeln können, wenn wir uns nicht selber einmischen. Wir müssen uns einmischen, und zwar solidarisch, genossenschaftlich und die entsprechenden Initiativen fördern, damit wir nicht im Treibhaus und in den informalisierten Märkten in einer entbetteten, aus Gesellschaft, Natur und Kultur und Moral entbetteten Welt eben zugrunde gehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch gesagt, aber jeder und jede kann ja selbst damit umgehen und entsprechende individuelle, wie auch, was viel besser ist, organisierte Schlussfolgerungen zu ziehen. Also jetzt erstmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Die ersten Wortmeldungen sind schon da.
Mein Name ist Fiehoff, ich war Banker von Beruf. Sie haben aufgezeigt, dass im Jahre 2000 eine enorme Zinsangleichung in Europa mit der Einführung des Euro stattgefunden hat. Und diese Zinsangleichung hat in den Südländern zu einem enormen Wohlstandsgewinn geführt. Was haben die Südländer damit gemacht? Eine gigantische Konsumorgie, eine gigantische Immobilienorgie, aber sie haben nicht in ihre Produktivität, in ihre Leistungsfähigkeit investiert. Und dafür bekommen sie jetzt die Austeritätspolitik. Das ist doch nur ein gerechter Ausgleich.
Ja, die Austeritätspolitik kann man natürlich als Strafe Gottes oder auch nur Merkels und einiger anderer Politiker in der Europäischen Union bezeichnen, also eine Strafe. Und Schulden hat ja im Deutschen zumindest immer mit dem Nebeneffekt Schuld. Die Schuldner sind also selber an ihrer Misere schuld und dann ist es nur richtig, wenn sie bestraft werden. Und Austerität ist eine solche Strafe. Nur hilft uns das überhaupt nicht weiter. Denn jetzt ist die Situation so verfahren, dass auch Strafen nicht mehr nützen. Denn was ist passiert? In den vergangenen 5 Jahren durch die Austerity-Politik ist produktives Kapital, sind Fabriken, sind Maschinen, sind also Werte vernichtet worden, die eine Notwendigkeit dafür darstellten, dass die Länder überhaupt wieder neu produzieren könnten, um mit diesen Produkten auf dem Markt Devisen einnehmen zu können, die dann für den Schuldendienst verwendbar wären. Das fehlt alles in den verschuldeten Ländern, vor allen Dingen in Griechenland, aber auch in den anderen, in Italien und so, ist es nicht so viel anders. Und deswegen können wir also zwar moralisch sagen, wir sind gerechtfertigt, wenn wir diese Austerity-Politik richtig halten und auch weiter durchführen und solche Maßnahmen unterstützen, aber es nützt ökonomisch absolut nichts. Es ist kontraproduktiv, denn wir zerstören mehr und mehr die Basis, auf der überhaupt noch eine alternative Entwicklung möglich wäre. Deswegen geht eigentlich kein Weg an einem Schuldenschnitt vorbei. Was im Übrigen ja auch, hier ist eine Fliege, die mich also ärgert. Entschuldigung, wenn ich also ab und an da so herumfuhrwerke. Das hat also seine materiellen Gründe. Das war auch in der Vergangenheit immer so. Nicht, es wird immer auf Deutschland verwiesen. 1953, das Londoner Schuldenabkommen. Da ist Deutschland, also ist ein großer Teil der Verschuldung gestrichen worden. Ohne diese Streichung der Verschuldung wäre Deutschland nicht in der Lage gewesen, dieses Wirtschaftswunder überhaupt in Gang zu setzen. Das sogenannte Wirtschaftswunder. Wäre nicht möglich gewesen. Schuldenstreichung hat es auch in der Geschichte zuvor immer wieder gegeben. In der Schuldenkrise der 80er Jahre hat es auch Schuldenstreichungen gegeben. Ich habe das nur angedeutet. Und später auch und früher. Die erste große Schuldenstreichung, die wir kennen, stammt noch von den Hethitern. die wir aus der Frühgeschichte kennen, oder aus dem alten Athen, nicht Solon von Athen, der berühmte und große Staatsmann, der Athen eine Verfassung gegeben hat. Von dieser Verfassung sagte Aristoteles, diese Verfassung war ein großes Werk von Aristoteles. Es war aber nicht sein größtes Werk. Viel größer war die Schuldenstreichung, die er durchgesetzt hatte. Denn wenn die Schulden nicht gestrichen worden wären, hätte es Mord und Totschlag gegeben in Athen. Und in einer solchen Situation kann man die schönste Verfassung machen, sie kann niemals eingehalten werden. Wenn wir Frieden wollen, wenn wir sozialen Ausgleich wollen, wenn wir also politisch an dem Gemeinwesen mitbestimmen wollen, dann müssen wir auch die Verschuldung reduzieren, dann müssen wir also bereit sein, Schulden zu streichen. Und daran hat sich im Prinzip auch heute nichts geändert. Im Prinzip wohlgemerkt. Wir leben in anderen Zeiten und daher muss man im Einzelnen dann sehr viele Unterschiede natürlich auch feststellen. Aber das Prinzip, glaube ich, ist wichtig zu begreifen, dass in bestimmter Situation es keinen Weg um die Schuldenstreichung herum gibt.
Danke. Wahrscheinlich ist es ja nicht nur so, dass die Autoritätspolitik kontraproduktiv ist, sondern wahrscheinlich könnte man die Geschichte, wer da gewonnen und verloren hat, auch anders erzählen. Aber ich will jetzt nicht der Versuchung nachgeben, das zu tun zu sagen, warum die Strafe nicht gerecht ist, sondern an einem Punkt nochmal nachfragen. Und zwar finde ich sehr, sehr spannend, wie mittlerweile die Analysen des Krisenverlaufes doch sehr ähnlich sind, von mindestens Altvater bis Streeck, was ja schon ein relativ, jetzt ist die Fliege hier angekommen, ein relativ breites Spektrum ist. Was mir aber nicht ganz gleich zu sein scheint, ist sowohl die Analyse der Krisenursachen wie auch der Folgerungen, die daraus zu ziehen sind, was die Ursachen angeht. So sympathisch mir vieles ist, was wir heute dargelegt haben, ist die erste Frage, dazu, was es mit dem systemischen Charakter der Krise auf sich hat. Sie haben ja betont, dass wir es mit einem Syndrom am Zusammenhang zu tun hätten und im Prinzip all diese Phänomene kapitalistische Krisenphänomene sein. Und da frage ich mich, wenn man beispielsweise die Krise der natürlichen Ressourcen sich ansieht, inwiefern das nicht eine Krise des Industrialismus ist, also inwiefern nicht unterschiedliche Krisenursachen durch eine Kapazierung auf den Kapitalismus als Krisenursache aus dem Blick geraten können. Wie gesagt, die Krisen sind heute sicherlich durch und durch kapitalistisch durchformt, aber die Frage ist, muss man nicht, ohne der Intersektionalitätstheorie oder so jetzt davor zu reden, aber muss man nicht unterschiedliche Krisenursachen autonomer in den Blick nehmen? Was das die Folgerungen angeht, die Sie gezogen haben, so sind die ja gar nicht so antisystemisch. Vieles davon, bis auf vielleicht den letzten Punkt, da kommt drauf an, was solidarisch und genossenschaftlich genau heißt, ließe sich ja gewissermaßen innersystemisch vorstellen. Wenn man die Vorträge Revue passieren lässt, die wir jedenfalls hier in den letzten Wochen hören konnten, gerade an den von letzter Woche denkt, so kommt das Argument in der Regel, das ist alles nicht realisierbar und viel zu weit. Das heißt, das Re-Embedding stößt auf Realisierungsprobleme, denn lernt man nicht aus den Problemen, die uns Politiker hier schildern, über das Re-Embedding.
Also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich alles verstanden habe, aber das Systemische, also ich bin ein großer Bewunderer von Karl Marx. Das muss nicht heißen, dass ich jetzt Marxist bin oder aber ich bin ein Bewunderer. Ich bewundere auch viele andere, also nicht nur Marx. Und eine seiner Kategorien, die ist besonders wichtig, auch für das Verständnis dieser Krise, auch ihres systemischen Charakters, diese Kategorie ist dann der Doppelcharakter der Arbeit. Man könnte auch sagen, Doppelcharakter aller ökonomischen Prozesse. Sie sind gleichzeitig materielle Produktion von Gebrauchswerten, mit denen wir Bedürfnisse befriedigen und Produktion von Tauschwerten, die also ein gesellschaftliches Verhältnis dann auch darstellen. Denn Tausch heißt, die müssen irgendwie an irgendeinen Mann oder eine Frau gebracht werden und sie sollen in Geld verwandelt werden. Sie sollen sich also abstrahieren von eben diesem Gebrauchswert. Und der Gebrauchswert ist natürlich gebunden auch an Naturstoffe, denn daraus ist er entstanden, aus Rohstoffen, mineralischen, agrarischen, Energie. Alles ist drin, auch menschliche Arbeit, Hirnschweiß, nicht? Hirnschmalz und dergleichen ist alles mit bei der Produktion reingegangen. Da ist auch Kommunikation entstanden und Kultur daraus geworden. Da hat sich also auch eine Zivilisation letztlich entwickelt. Da ist der Mensch als Mensch überhaupt geworden. Nicht? Und beim Tauschwert ist es eben anders. Da geht es eben darum, dass man was für den Markt herstellt. Und wenn das nicht funktioniert, dass das, was für den Markt hergestellt wird, auch vom Markt akzeptiert wird, das heißt, dass ein Käufer findet, dann gibt es eben die Krise. Nicht? Und diese beiden Seiten im Zusammenhang und im Widerspruch zu begreifen, das ist eigentlich die Krisenanalyse, die notwendig ist. Das ist das Systemische daran. Also das hat beide Seiten, die Naturseite, die da hineinspielt, wie auch die gesellschaftliche Seite, die kulturelle Seite, die politische Dimension, denn vieles ist auch politisch und gesetzlich reguliert und dergleichen, sodass wir hier also mit dieser Kategorie den Zugriff auf den systemischen Charakter der Krise haben. Und die Aufgabe jetzt in der Wissenschaft bestünde jetzt darin, genau durchzudeklinieren, wie dieser systemische Charakter im Einzelnen sich darstellt und wie er im Einzelnen auch erfasst werden kann. Und da gibt es dann natürlich auch die vielen wissenschaftlichen Spiele und Eigenheiten und Eigentümlichkeiten, nicht das, was so die Differenzia, die Differenziertheit der verschiedenen wissenschaftlichen Ansätze, der Theorien und auch der Theoretiker dann ausmacht. Da gibt es Auseinandersetzungen, die sind manchmal lustig, manchmal sind sie nützlich, manchmal sind sie produktiv, manchmal sind sie lächerlich, manchmal sind sie absolut langweilig und so weiter. Das kann sich jeder dann selber dann aussuchen.
Ja, und manchmal sind Sachen zu kurz, so wie jetzt. Wir müssen nämlich leider aufhören, da die Musiker hier um 7:30 loslegen wollen und noch ein bisschen aufbauen. Und die haben uns sehr drum gebeten. Wir haben noch eine kurze Ankündigung.
Genau, ich wollte euch noch kurz auf eine Veranstaltung hinweisen, die ist morgen Abend um 20 Uhr. Es gibt eine Einführung in die Komplexitätsökonomie. Das ist eine ökonomische Schule, die relativ neu ist und die über komplexe Systeme forscht. Das wäre also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, hier vorne gibt es Freibier und da hinten gibt es freien Kaffee umsonst. Dann würde hier ein komplexes System entstehen, weil alle durcheinander rennen würden und irgendwie sich rumdrängen würden. Und die Komplexitätsökonomie untersucht genau solche Systeme und guckt, was da für Dynamiken entstehen können und was das dann für das Ergebnis am Ende bedeutet. Und das ist eine neue, interessante Schule und insofern wäre es auch interessant, vorbeizuschauen. Der Dozent ist Claudius Grebner, der hat vor ein paar Jahren hier noch studiert, seinen Bachelor an Stavi gemacht und der kommt jetzt noch mal her und erzählt uns von seiner Arbeit. Es findet statt LG4 im Raum D04 um 20 Uhr.
Ja, das nächste Mal findet wieder die Veranstaltung im Rathausfestsaal statt und ein gewisser Herr Peukert wird da vortragen als Ersatzperson sozusagen und vielen Dank nochmal, Elmar Altvater.